Also in dem Sinne, ich hoffe, ihr seid bei euch zu Hause, habt alles, was ihr braucht, um also eine kurze Meditationsperiode in angemessener Haltung durchzuführen. Und wichtig würde ich jetzt mal empfehlen, für heute Abend einfach möglichst entspannt zu sein, nicht auf dem Sofa zu liegen. Natürlich, eben habe ich eine vierbeinige Teilnehmerin gesehen, die hatte sich auf dem Sofa eingerollt. Das ist nicht so förderlich für das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit. Also nicht einrollen, sondern ausrollen. Die Körperhaltung vollständig ausrollen, aber entspannt dabei bleiben, sich entspannt hinsetzen, aufrechte Haltung. Und dann wollen wir versuchen, für diese halbe Stunde etwas in die Stille zu gehen. Was bedeutet, dass ich ein paar Worte sagen werde, euch also ein bisschen hineinleite in die Meditation heute Abend und ihr gestattet mir hoffentlich, euch zu leiten, anzuleiten. Seid empfänglich dafür. Wir machen das, wie wir das gemeinhin tun, auf die gewohnte Art und Weise, einen möglichst unmittelbaren Kontakt herzustellen mit unserer direkten Erfahrung im umfassendsten Sinne, im Körper, im Geist, im Gemüt. Alle Aspekte unseres Hierseins sind eingeschlossen. Nichts soll draußen bleiben, sondern wir versuchen zunächst einmal einen Kontakt herzustellen, einen vielleicht etwas präziseren Kontakt. Einfühlsameren Kontakt, könnte man auch sagen, auf das, was wir heute Abend mitgebracht haben, wie es uns geht, schlicht und einfach. Welche Beschaffenheit hat das Gemüt? Welche Stimmung, vielleicht allgemeine Grundstimmung ist vorhanden? Oder vielleicht, welche Emotionen sind gerade im Vordergrund, die sich stark vielleicht sogar bemerkbar machen? Und dann natürlich, meist hat auch der kognitive Geist, also unser Verstand, unser Intellekt etwas zu sagen, anzumelden. Manchmal ist es einfach nur das übliche Alltagsgeplapper, nicht von Belang, nicht von Bewandtnis. Manchmal sind es angeblich sehr dringliche, drängende Kommentare, die unser Geist anzubringen hat. Aber was immer das auch sei, wir wollen es einfach heute Abend nur aufmerken, bemerken, ohne uns auf irgendwelche Geschichten einzulassen. Geschichten, die uns selbst betreffen oder unseren Bezug zu unserer Mitwelt und Umwelt, zu unseren Mitmenschen. Jetzt in diesem Moment zunächst einmal auf die möglichst direkte und unmittelbarste Art und Weise den Kontakt zu uns selbst herzustellen. Wir bemerken den Körper. Wir sind präsent im Körper. Können den Körper direkt sozusagen auf einen Blick oder auf einen Fühleindruck wahrnehmen in seiner Ganzheit. Wir bemerken die regelmäßige Atemtätigkeit, wie, auf welche Art und Weise uns der Atem berührt, welche Region da konkret angesprochen wird. Wo bemerkt ihr es? Ich möchte euch da diesbezüglich heute Abend nicht hinleiten, sondern wo könnt ihr es konkret feststellen? Wo ist der deutlichste Eindruck? In eurem Körper, wo ihr den Atem ganz ohne Umschweife wahrnehmen könnt. Wo sich auch die Aufmerksamkeit sehr schnell niederlassen kann, eine Verbindung herstellen kann. Und über den Eindruck, über den somatischen Eindruck, kommen wir dann auch eigentlich sehr schnell zum Gemüt. Oder das, was wir gemeinhin auch unser Herz bezeichnen, die Beschaffenheit unseres Herzens. Die befindet sich ja auch in direkter Verbindung mit einem Atemraum, mit dem oberen Atemraum, im Brustraum, dort, wo sich eben unser physisches Herz auch befindet. Wir können das ebenfalls ohne Umschweife registrieren. Wie fühlt sich dieser Raum an? Und jetzt nicht nur im somatischen Sinne, sondern in welche Färbung hat euer Gemüt heute Abend? Oder räumlich gesprochen, wie offen, wie weiträumig ist euer Herz heute Abend? Oder vielleicht wie etwas zusammengezogen, kontrahiert oder wie eng? Oder irgendwelche anderen Eigenschaften? Ich möchte euch gar nicht zu viel suggerieren. Wichtig ist, unser Gemüt, unser Herz im Ist-Zustand, so wie es sich also jetzt konkret für uns anfühlt, möglichst präzise wahrzunehmen. Unseren eigenen Herzraum. Denn es ist ein Raum, in dem sich sehr viel abspielt. In dem wir Dinge empfangen, das Herz auf Eindrücke reagiert, die von außen an uns herangetragen werden. Und natürlich auch Eindrücke, die in uns entstehen, durch Gedanken angeregt werden und so weiter. Aber wir können auch Impulse setzen, wir können unser Herz anregen, in eine ganz bestimmte Richtung lenken. Es sozusagen motivieren, vielleicht aus den Gleisen der Gewohnheit auszusteigen, vor allen Dingen den Gewohnheiten, mentalen oder emotionalen Gewohnheiten, die nicht gerade förderlich sind für uns. Irgendwelche hyperkritische Haltungen, Werturteile, die wir haben mögen über uns selbst, bis hin zu Abwertungen, unnötige Kritik, Gefühl der Unzulänglichkeit oder sogar so, nur so Eindrücke der Durchschnittlichkeit, dass man sich für irgendeine kuriose Form des Durchschnitts hält. Solche Kommentare habe ich schon bisweilen gehört. Und was immer, was euer spezielle Ausdrucksform ist, Von diesen Gewohnheitsstimmen lasst euch davon nicht gleich wieder einnehmen, sondern registriert das. Seid euch gewahr, seid aufmerksam. Und zu sagen, aha, das ist ja interessant. Ich kenne das zwar schon, aber jetzt trete ich mal einen Schritt zurück. Aber dieses Herz, dieses menschliche Herz, das wir alle haben, hat nicht nur abträgliche Gewohnheiten, Muster, sondern auch, kann auch Heilsames, Förderliches, Konstruktives generieren, wenn wir uns eben die Mühe machen oder wenn wir uns an diese, an dieses Potenzial erinnern. Wir können uns daran erinnern, dass das menschliche Herz letztendlich sogar die Fähigkeit hat, unbegrenzt zu sein in seiner Ausdehnung, in seiner Ausbreitung von heilsamen Qualitäten, von Liebe, von Mitgefühl, von grenzenloser Freude, von unendlichem Gleichmut und Gelassenheit, was wir gemeinhin als die Brahma-Vihara bezeichnen im buddhistischen Kontext. Und wir wollen uns jetzt nicht an den Idealen orientieren, uns vielleicht deswegen dann wieder unperfekt oder nicht ganz vollständig fühlen, sondern sie als Anstoß nehmen, als Anregung, uns in Richtung dieser Ideale zu bewegen. Und das können wir hier und heute tun. Nehmt uns also zum Beispiel eine Person vor, stellt euch eine Person vor, die euch sehr nahe steht, mit der ihr euch sehr verbunden fühlt, auf freundschaftliche, sehr warmherzige Art und Weise. Lasst diese Person vor eurem inneren Auge zunächst einmal entstehen. Lasst sie in euren Herzraum eintreten, sozusagen bildhaft gesprochen. Und dann von diesem Herzen, von eurem Herzen aus, richten wir dann den Wunsch an diesen Mensch, an diese Person. Möge es ihm oder ihr wohlergehen, möge er oder sie frei sein von jeglicher Form von Ungemach, von Leid, von Dukkha. Möge sie glücklich sein. Oder wenn diese Formulierung nicht passt für euch, wichtiger als die Worte ist das, was ihr im Herzen spürt, die Verbindung zu eurem eigenen Herzen und dann die Verbindung mit dieser vorgestellten Person. Die kann man sich ruhig plastisch vorstellen. Verbindung zu diesem Mensch, den ihr schätzt, für den spontan warme Gefühle im Herzen aufsteigen, sobald ihr an diese Person denkt. Und dann als nächstes könnt ihr euch selbst vornehmen, genau diese Person, höchstpersönlich, die hier sitzt, jetzt diesen Worten lauscht, weiterhin sich im Raum des eigenen Herzens befindet. Und wie ist da unabhängig von eurer gegenwärtigen Einschätzung? Ist es möglich für euch, dieses Herz mit Wohlwollen, mit vorbehaltloser Güte, Freundlichkeit, diesem Herzen zu begegnen? Also sich selbst diesen Wunsch zu richten, möge es mir wohlergehen, möge es frei sein von jeglicher Form von Dukkha, von Stress, von Leid, von Ungemach. Möge ich den Frieden im Herzen realisieren. Möge ich verlässliches Glück in diesem Leben realisieren. Und wir richten nicht nur diesen Wunsch aus an unsere eigene Adresse sozusagen, sondern spüren sofort auch die Resonanz. Was ist eure Resonanz? Und demgegenüber, wenn ihr das tut, fällt es euch leicht? Fällt es euch schwer? Zögert ihr die Widerstände? Aber diese Praxis, sich selbst und eben auch anderen dieses vorbehaltlose Wohlwollen zukommen zu lassen, lässt sich nicht ins Boxhorn jagen von irgendwelchen Vorbehalten, Zaghaftigkeit, sondern sehr entschieden, doch eine sehr entschiedene Qualität, dieses Wohlwollen an die entsprechenden Adressen zu richten. Möge es mir wohlergehen, möge es der anderen Person wohlergehen. Und dann möchte ich noch zusätzlich jemanden mit heute Abend hineinbringen für euch, für jeden von uns, die für uns eher schwierig ist, ein herausfordernder Mensch. Und in diesem Zusammenhang ist es nicht von Belang, ob diese Person noch lebt oder bereits verstorben ist. Wir können also auch wieder unsere Fähigkeit ist die Vorstellung, unsere Vorstellungskraft benutzen, uns diesen Mensch vorzustellen, so gut es geht, bewusst gegen diese, über diese Widerstände oder Barrieren, die sich vielleicht aufbauen mögen, hinwegzugehen, als bewussten Akt, niemanden auszuschließen. Wenn diese Kraft von Metta, von Freundlichkeit, Wohlwollen, Güte, kann nur sich entfalten, wenn es vorbehaltlos geschieht, niemand ausgeschlossen ist. Eben vor allen Dingen auch die nicht, die für uns eher schwierig oder herausfordernd sind. Eine Person reicht. Als Repräsentant oder Repräsentantin dafür stellt diese Verbindung her zu dieser Person mit eurem Herzraum. Und dann bringt auch vielleicht mit hinein die Bereitschaft, dieser Person vergeben zu wollen. Den Aspekt der Vergebung, eben ein Aspekt von Metta, des Wohlwollens, ist das Vergeben, die Vergebung für all das, was wir vielleicht an Ungemach erfahren haben, an unangenehmen Gefühlen, unangenehmen Eindrücken, schmerzhaften Eindrücken, verletzenden Eindrücken, zutiefst verletzenden Eindrücken vielleicht sogar. Und trotzdem sind jedenfalls in diesem Moment bereit zu vergeben, in Anerkennung der Begrenzungen und Beschränktheit, aus dem sowohl wir als auch diese Person sehr oft handeln, aus der Unbewusstheit heraus, nicht wissend, was wir da tun oder was wir da sagen. Wir sind wenigstens bisweilen immer noch mit einem ziemlichen Maß an Blindheit geschlagen. Und auf dieser Basis der Gleichheit und Verbindung unsere Vergebung anzubieten an diese Person als Ausdruck von Metta, Wohlwollen. Möge es auch dieser Person wohlergehen, möge er oder sie frei sein von Gier, Hass und Verblendung. Möge sie genauso wie ich den Herzensfrieden realisieren. Versuchen wirklich auch jetzt gerade präsent zu bleiben. Durchaus auch diesen Satz zu wiederholen, die Vorstellung zu bekräftigen. Unsere Bereitschaft zu stärken, vergeben zu wollen. Die Absicht ist, tun zu wollen, ist zunächst einmal höchst wichtig. Und dann kommt die Umsetzung. So wie mir, so auch dir. Das gleiche Wohlwollen. Wir haben das gleiche Gemüt, wir haben das gleiche Herz. Im Sinne der Verletzlichkeit, der Empfänglichkeit, aber auch der Fähigkeit, sich zu verbinden, mitzufühlen und eben auch zu vergeben. Und selbst wenn wir uns in dieser Praxis blockiert fühlen, uns unfähig fühlen, dann können wir Wohlwollen und Güte für eben genau diesen Zustand, diesen Status haben. Keine Aversion gegenüber diesem Eindruck, diesem Gefühlseindruck. Das ist dann ein mitfühlendes Anerkennen der eigenen Grenzen oder Beschränkungen. Wir können uns nicht zum Wohlwollen, zum Mitgefühl, zum Vergeben zwingen. Es lässt sich nicht mit der Brechstange erzwingen, sondern nur auf geschickte Art und Weise uns in diese Richtung manövrieren. Die Intention einrichten, die Bereitschaft registrieren und dann die Umsetzung. Den Wunsch vom Herzen aus. Möge diese Person genauso wie wir den Herzensfrieden realisieren. Und dann zum Abschluss, die letzten paar Minuten dieser Meditation, dass wir dann die verschiedenen Kategorien, Wesen, Menschen, Personen beiseite lassen, aber in unserem Herzraum verbleiben unseren Herzraum spüren, wie ist die Befindlichkeit. Und jetzt zuletzt, unsere Intention ist, dass sich dieser Herzraum weiten kann, über jegliche Beschränkungen und Begrenzungen hinausgeht, auch jegliche Begriffe und Vorstellungen, Ideen von Personen, von Menschen, von Wesen. Und also quasi den ganzen Weltenraum, das ganze Universum anfühlt, mit dieser Qualität von unermesslichem Wohlwollen. Was auch beinhaltet, eben diese Qualität, diese vorbehaltlose Bereitschaft und Intention, vergeben zu wollen. Nicht vergeben zu können, vergeben zu wollen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So, glaube ich, allgemein anerkannte Tatsache, dass wir durch unsere verschiedenen Aktivitäten, die wir ausüben, Tag ein, Tag aus, unsere Realität kreieren, also durch unsere gedankliche Aktivität, durch unsere Kommunikation, unser Sprechen und Interaktion treten mit anderen Wesen, das gedankliche Kommentieren natürlich auch, das Bekräftigen von bestimmten Emotionen und Gefühlseindrücke und Bestärken durch mentalen Kommentare und so weiter. Und natürlich dann durch unsere Handlungen, das ist also ganz wirklich handfest in die Welt setzen, wie wir agieren, wie wir uns bewegen. Und das nennt man im buddhistischen Sprachgebrauch Kamma, ne? So, das ist Wirken, Handeln. Es ist noch nicht das Resultat vom Handeln, sondern das ist die Aktivität selbst, so das, was wir tun. Und dieses Tun, was auf diesen verschiedenen Ebenen stattfindet, das basiert für die meisten Menschen, ich würde mal sagen, für die eben alle diejenigen, die noch nicht erwacht sind und noch relativ unerwacht sind, eben zu einem großen Teil auf Unwissenheit oder Verblendung, wie es manchmal auch heißt, eben auf der Tatsache, dass wir oft nicht sehen können, aber manchmal auch nicht sehen wollen oder sonst manchmal der Blick versperrt durch irgendwelche Gegebenheiten und so weiter. Und wir dann manchmal auch Dinge tun oder des Öfteren Dinge tun, die uns dann hinterher leid tun, dass wir dann bemerken, oh, das war nicht gut oder oh, das hätte ich lieber anders machen sollen oder es ist nicht das, was ich mir also auch vor allen Dingen gemessen an meinen ethischen Ansprüchen, an die ethische Integrität, die ich für mich in Anspruch stelle, wie ich gerne agieren möchte. Und so etwas ist eigentlich durchaus, würde ich mal sagen, angemessene Form, auf vielleicht kleine Fauxpas, auf Unzulänglichkeiten, Unpässlichkeiten zu reagieren, die man bei sich feststellen kann. Der Buddha hatte dafür sogar Ausdrücke dafür gefunden, wie man also so Verhalten mit Geist und Körper anerkennen kann und dann wirklich auch wahrnehmen kann, ob es gut war oder nicht so gut war. Er nannte das Hiriyotapa. Und Hiri ist einfach so viel wie ein gesundes, man würde umgangssprachlich sein, ein gesund funktionierendes Gewissen, ja, oder ein gesundes Schamgefühl, dass wir irgendwie das Gefühl haben, unmittelbar, wenn wir etwas gemacht haben, wo wir über die Stränge geschlagen sind, wo wir entweder mit Gier, mit Aversion oder mit völliger Verblendung auf die Welt losgeschlagen haben, wenn wir merken, oh, das war nicht gut, ne? Das tut mir leid, das genügt nicht meinen Ansprüchen, die ich an mich habe. Und dann heißt es, reicht das, ist genug, es braucht dann nichts weiter, es braucht dann keine Zusatzkommentare, ne? Es braucht dann keine selbstquälerischen Geschichten, die wir uns dann erzählen über unsere eigene Unperfektheit oder wie wir uns wahrnehmen mit all unseren Mängeln und so weiter. Oder zum Beispiel, wie oft uns das jetzt schon passiert ist und dass es immer noch so ist und wie lange das noch so bleiben wird. Und das würde jetzt nicht unter diesen kleinen prägnanten Begriff von Hiri Ottepa fallen. Denn wenn man Hiri hat und also eine gesunde Gewissensinstanz hat, ein gesundes Schamgefühl, dann kann man einfach nur anerkennen, okay, das war nicht gut. Ich versuche das beim nächsten Mal anders zu machen oder besser zu machen, vorsichtiger zu sein, mehr gewahr zu sein über meine Intentionen und Absichten vor allen Dingen, so dass ich dann nicht in die Bedrulle komme. Und die Bedrulle ist im ersten Sinne eigentlich mein eigenes Gewissen, ne? Denn es fühlt sich ja nicht gut an, wenn wir selbst also dann anerkennen müssen, oh, dass wir etwas getan haben, was zunächst einmal direkt bei uns selbst einen negativen Eindruck hinterlässt und sehr oft eben bei anderen Menschen Schmerz oder Verletzung verursachen kann. Der andere Teil dieses Wörtchens ist Ottapa. Das bezieht sich dann eben auf das andere, wie wir von anderen gesehen werden. Und die anderen sind dann jetzt nicht irgendwie eine, sagen wir mal, veräußerte Gewissensinstanz, die irgendwie ständig mit dem bedrohenden Zeigefinger dasteht und uns irgendwie beurteilt und entweder den Daumen runter oder den Daumen hoch bewegt, je nachdem, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir uns eben im sozialen Raum, in Beziehung zu anderen Menschen, ebenfalls auch gewahr sind, was da geschieht, was da passiert, wie andere uns sehen, wie andere uns wahrnehmen, wie andere uns gegenübertreten. Und dass andere uns vielleicht kritisieren könnten für unser Verhalten. Also geht auch in diese Richtung. Im monastischen Kontext, im Klosterkontext ist das sehr differenziert eingerichtet sogar. Da gibt es sogar regelrechte kleine Rituale und Riten, wie man das all-14-tägig sich anschaut, im Detail anschaut und sich auch öffnet für das Feedback für denjenigen Menschen, mit denen man zusammenlebt, mit denen man also Tag für Tag die physische Umgebung teilt. Und ich denke, das ist eine wunderbare Einrichtung. Wenigstens, sagen wir mal, es muss nicht heißen, dass jedes Mal da irgendwie alle 14 Tage so eine Art Encounter-Gruppe stattfindet, wo man sich also irgendwie die Sachen entgegenschleudert, die einen jetzt in Rage gebracht haben, sondern es dient einfach dazu, um sozusagen kurz zu überlegen, wie war es in den letzten 14 Tagen, wie ist es gewesen, wo habe ich, wenn ich mein eigenes Gewissen anschaue, irgendwie ein ungutes Gefühl, das hängt mir noch nach. Ich habe vielleicht noch gar nicht mal in den letzten 14 Tagen oder so die Gelegenheit dazu gehabt, ich war vielleicht zu beschäftigt oder ich war zu sehr in meinen eigenen Geschichten, in meinem eigenen Film drin, dass ich gar nicht bemerkt habe, dass vielleicht andere mir etwas zögerlicher begegnen, etwas vorsichtiger, auf der Hut sind vor mir und also gar nicht mitbekommen habe, dass ich da vielleicht bei jemandem etwas ausgelöst habe, was nicht so angenehm war, also eine Verletzung verursacht habe. Und dann ist also besteht die Möglichkeit, das in einem Rahmen eines Zusammenkommens, das zu klären. Ne? Ist da was? Gibt es da was zu klären? Gibt es da was anzusprechen? Und vor allen Dingen auch, jetzt zurückkommend auf diese kleine geleitete Meditation, gibt es vielleicht etwas zu vergeben? Können wir uns gegenseitig Vergebung anbieten für das, was also da geschehen ist in unserem Gemeinschaftskontext? Und ich denke, das lässt sich genauso gut übertragen in den Familienkontext oder in die vielleicht sogar in die Arbeitswelt, wo das vielleicht eher ungewöhnlich ist, dass man da irgendwie regelmäßig die Möglichkeit jedenfalls offiziell bekommt, sich also über solche Dinge auszutauschen, würde ich eher sagen. Aber wir sind natürlich auch gerade am Arbeitsplatz ebenfalls, versuchen wir so präsent und gewahr zu sein, wie nur möglich, und registrieren natürlich auch dort, wenn irgendwelche Dinge geschehen, die nicht ganz unseren eigenen Ansprüchen genügen. Und dann können wir das klären. Und manche Leute mögen überrascht sein, vor allen Dingen, wenn sie mit solchen Dingen, mit solchen Herangehensweisen überhaupt nicht vertraut sind. Wenn es für sie völlig ungewohnt ist und sie vielleicht noch nie überhaupt dieses Angebot bekommen haben. Ne? Ich möchte dich gerne um Vergebung bitten. Ich habe etwas gesagt oder getan, was von meinem Anspruch her nicht ganz richtig war. Mein Gewissen hat es registriert. Die andere Person mag sagen, oh, das ist ja gar nichts gewesen. Ich habe es noch nicht mal bemerkt, dass es mir selbst mal passiert, dass ich jemanden dazu eingeladen habe und der dann mir erwidert hat, ich kann mich gar nicht an die Situation erinnern, die du da vorbringst. Da war gar nichts. Und das hat mich natürlich stutzig gemacht, aber für mich war es in der Situation selbst wichtig, meinem eigenen Gefühlseindruck, meinem eigenen Gewissen sozusagen treu zu sein und das eben aufzubringen. Egal, ob die andere Person jetzt sich an die Gegebenheit erinnern kann, die jetzt vielleicht ein paar Tage zurückliegt oder ein paar Wochen zurückliegt, schlimmstenfalls, oder noch länger, oder ob sie es nicht kann. Denn für mich, von meinem eigenen Gewissen, ist es sehr wichtig, also sozusagen klar Schiff zu haben. Und diese Überprüfung also des eigenen Gewissens, denke ich, sind natürlich immer nur dann wirklich auch effektiv und effizient, könnte man sagen, wenn das nötige Gewahrsein, die nötige Aufmerksamkeit für das eigene Erleben, für unsere eigenen Motive auch entsprechend eingerichtet ist. Wenn wir uns also im Laufe unserer Dharma-Praxis ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit gegenüber unseren eigenen Motivationen verschafft haben, das sollte eigentlich nach einer gewissen Zeit der Fall sein, dass wir bemerken, wie wir funktionieren, wie wir gestrickt sind sozusagen, wo unsere Schwächen sind, wo unsere Stärken sind, wo wir immer wieder in Fettnäpfchen tappen, wo unsere Muster sind und unsere Gewohnheiten und natürlich dann vielleicht auch die entsprechende Kritik oder Selbstkritik, die wir haben gegenüber den Dingen, die wir da entdecken. Und dann die entsprechenden Geschichten, die wir uns dann erzählen über uns selbst, also über unsere Mängel, ne, unsere Mangelhaftigkeit sozusagen, unsere Unvollkommenheit. Und wenn man das Ganze dann vielleicht in den buddhistischen oder spirituellen Kontext verlagert, dann kann man die Messlatte noch ein bisschen höher legen. Ne? Dann können wir uns noch unvollkommener, unperfekter und nicht den höchsten spirituellen Ansprüchen genügend erfahren. Und ich würde mal sagen, das ist eigentlich sehr bedauerlich und sehr unglücklich, wenn das geschieht, weil auf diese Art und Weise wir uns von dem direkten Zugang zu dem, was wir also erleben, wo wir also von gewissen Eindrücken im Geist und Gemüt berührt werden, weil wir uns dann entfernen. Wir sind in einem Kommentar oder in einem Subkommentar involviert. Den können wir natürlich auch entdecken. Darin können wir uns auch ertappen, dass wir so etwas tun und sehr gerne tun und immer wieder tun. Das manchmal regelrecht pflegen. Ne? Manche Leute suhlen sich geradezu in ihren Gewohnheiten, sich negativ zu betrachten, sich hyperkritisch zu betrachten. Der viel gepriesene oder gerühmte oder manchmal auch verdammte innere Kritiker oder innere Tyrann, mit dem vor allen Dingen westliche Menschen sehr, sehr viel zu tun haben. Und wenn das für uns der Fall ist, wenn die eine oder der andere das bei sich anerkennt, ja, das ist etwas, womit ich wohl zu tun habe, dann kommt es darauf an, sehr geschickt zu sein. Ne? Wie können wir diesem inneren Kritiker, diesem Tyrann, diesen tyrannischen Tendenzen, die wir bei uns wahrnehmen, wie können wir denen am besten auf die Spur kommen und wie können wir diesen Mechanismus sozusagen entlarven oder den Tyrann entthronen sozusagen, wenn er sich schön breit gemacht hat in seinem Thron, in unserem Inneren und uns das Gefühl gibt, dass er herrscht. Ne? Ich bestimme, was Sache ist hier. Du bestimmst gar nichts. Du hast mir Folge zu leisten und dich immer schön klein und mies zu fühlen. Ne? Denn das ist das Resultat. Wenn der innere Tyrann oder der innere Kritiker spricht, dann fühlen wir uns entsprechend mies. Wir fühlen uns nie ganz den eigenen Ansprüchen oder den Ansprüchen, die vielleicht von außen an uns gestellt werden, wir fühlen uns denen nie zu Genüge. Was tun, ne, ist die Frage. Was tun wir? Das Entlarven und Entdecken des inneren Kritikers geschieht natürlich sehr schön und eigentlich leicht durch entsprechende Praxis und des Etablierens des Gewahrseins oder der Achtsamkeit, dass wir uns gewahr werden überhaupt, dass wir das tun. Das ist ja schon mal ein erster wesentlicher Schritt. Und wenn dieses Gewahrsein vertieft und bestens etabliert ist, dann sind wir uns auch der Folgeerscheinung, also der Kommentare und Subkommentare bewusst. Und wenn wir dieses ganze Zusammenspiel dieser Gewohnheiten, das sind mentale Gewohnheiten natürlich nur, die wir da haben, wenn wir das im Blickfeld haben sozusagen oder uns dessen gewahr sind, dann sind wir nicht mehr Opfer, ne? Dann sind wir nicht mehr dem Tyrannen ausgeliefert, sondern wir sehen ihn, ne? Wir ertappen ihn mitten in seinen Aktivitäten, mitten in seinen destruktiven Vorgehensweisen. Und wir können dann so ähnlich wie der Buddha damals in der schönen Legende in seinem Zusammentreffen mit Mara sagte, ich kenne dich, Mara, ich kenne dich, Mara, ich sehe dich, Mara. Ja, als Mara versuchte, also Mara als Verkörperung eben der Unwissenheit, der Verblendung und von allen negativen Geistesimpulsen, als Mara sogar versuchte, den Buddha nach seinem Erwachen noch zu verführen und ihm irgendwie einzureden, er bilde sich das alles nur ein, was er da in der Nacht seines Erwachens für sich realisiert hätte. Und der Buddha sagte nur, ich kenne dich, Mara, ich erkenne dich, Mara. Und dann war Mara wie auf einem Fingerschnipsen, mit einem Fingerschnipsen verschwunden. Und so ähnlich, auf diese Art und Weise, wenn wir uns dann solchen Stimmen von Mara, also den Stimmen der Verblendung, der Aversion, der Abneigung, auch der Gier natürlich, der verschiedenen Formen der Begierde, wenn wir uns denen auf diese Art und Weise widmen, mit diesem Ich kenne dich, Mara, beziehungsweise ich kenne dieses Phänomen in mir, ich weiß jetzt genau, was das ist, dann kann sich dieses Phänomen nicht festsetzen in unserem Herzraum. Es ist einfach unmöglich eigentlich, weil das, was erkennt, das, was kennen kann, ist nicht das Phänomen selbst. Es ist größer als das. Und von deswegen ist also die Ermunterung und Ermächtigung, die wir haben durch diese Praktiken von Achtsamkeit und Gewahrsein, so unwahrscheinlich machtvoll. Manchmal wird es regelrecht als magisch beschrieben, weil wir das direkt erfahren können. Ne? Sobald wir uns eines Eindrucks, der uns belastet, unangenehm berührt, gewahr sind, sind wir nicht da drin. Wir sind nicht in dem Vortex oder in der Spirale oder in irgendwelchen Assoziationen, mentalen Assoziationen und Hinzufügen und so weiter verloren, sondern wir sind uns dessen gewahr. Aha, ich kenne dich, Mara, ich weiß, wer du bist, wenigstens in diesem Moment. Und wenn wir das natürlich dann entsprechend kultivieren und pflegen. Ist natürlich nicht mit einem Mal getan. Denn Mara, wie wir alle wissen, hat unwahrscheinlich viele Stimmen und unwahrscheinlich viele Ausprägungen und Ausformen, Gesichter auch, wie wir aufs Glatteis geführt werden. Aber es ist ja schon mal eine sehr wichtige Einsicht. Eine Einsicht, die uns auch ein gewisses Vertrauen gibt und eine Zuversicht gibt in die eigene Herzensfähigkeit, in die Fähigkeit unseres Herzens, also größer zu sein als die Aktivitäten und Eindrücke, die in diesem Herzraum stattfinden. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, der für uns alle, denke ich, von ganz entscheidender Bedeutung ist, längerfristig gesehen in unserem Leben, dass wir das lernen, mehr und mehr quasi für uns zu unserem Lebensraum zu machen. Dieser Herzraum, der also größer ist als alle Eindrücke, als alle Aktivitäten, alle Objekte auch, die in diesem Herzraum erscheinen. Und dieser Herzraum, wenn er also nicht mehr eingenommen ist von vor allen Dingen den Eindrücken, die von unter dem Einfluss von Mara stehen, also von der Verkörperung von Gier, Hass und Verblendung, dann können sich eben diese besonders schönen und heilsamen Qualitäten breit machen, beziehungsweise sie können sich dann eher offenbaren, denn das, was ich ansprach, die Qualität von Mitgefühl und der liebevollen Zuwendung, die wohnen dort, die wohnen in diesem Herzraum, der also nicht besetzt ist von Gier, Hass und Verblendung. Normalerweise ist es uns leider nicht möglich, diese Bewohner unmittelbar zu erkennen. Es sei denn eben, wir haben Momente, wo wir zurücktreten können, uns mit diesem Herzraum selbst verbinden, dann können wir sehen, es fällt uns jetzt sehr viel leichter, zum Beispiel die Kräfte von Mitgefühl und liebevoller Zuwendung zu manifestieren. Ne? Wenn wir also nicht identifiziert sind in den Objekten und den Aktivitäten, die im Herzraum stattfinden. Und das, dieses Thema des Identifizieren gehört eben auch mit dazu, sich also von den Gewohnheiten, die wir in unserem Leben, unser Leben lang herausgeprägt haben, von den negativen Gewohnheiten langsam und allmählich zu lösen und sie durch förderliche, heilsame, wohlwollende Mitgefühle und so weiter zu ersetzen. Und das ist eine Aufgabe, die durchaus, man könnte sagen, für die meisten Menschen ein Lebensprojekt ist, aber nicht etwas, woran man an sein Leben lang arbeiten muss, um dann erst am Lebensende die Ergebnisse zu sehen, sondern wir können die Ergebnisse und die Veränderungen in unserem Herzen natürlich, während wir unterwegs sind, während wir uns also diesen Idealen des grenzenlosen Herzens mehr und mehr annähern, während wir uns auf diesen Weg begeben. Und eben diese Manifestation von Mitgefühl und auch dieser Bereitschaft, zum Beispiel vergeben zu wollen, die Ausdrucksform von Metta, wenn das etwas ist, was in unseren Alltag Einzug hält, unser Leben Einzug hält und regelrecht zu unserer Natur wird, dann bemerken wir, es ändert sich etwas. Ne? Der Herzraum ist nicht mehr ausschließlich besetzt von den Tendenzen der Identifikation mit den negativen Eindrücken, mit den egoischen Eindrücken, die Identifizierung mit dem Selbst, mit dem Ego, sondern wir lösen uns davon. Und die Brahma-Viharas, also diese Aspekte von Mitgefühl, liebevoller Zuwendung, grenzenloser Freude und Upeka von unendlicher Gelassenheit, sind eben Ausdrucksformen dieses Herzens, ne? Dieses unendlichen Herzens, des grenzenlosen Herzens. Das ist unsere Orientierung. In diesem Spielraum bewegen wir uns. Da findet unsere Entwicklung statt, unser Entfalten statt. Und während wir uns also mehr und mehr von der engen Identifikation mit unseren egoischen Tendenzen, mit unserem Ego, umgangssprachlich ausgedrückt, entfernen, desto mehr werden also diese Kräfte wach in uns und aktiv. Und es wird zu etwas, was unser Leben tagtäglich informiert. und das Gemüt von Grund auf verändert. Das also ist eine Aufgabe, die uns für uns ansteht in unserem Leben. Und manchmal hört sich das vielleicht etwas grandios an, wenn man solche Perspektiven, solche Richtungen aufzeigt für unsere geistige Entwicklung, für unsere Herzensentwicklung. Aber wenn man sich das ganz nüchtern mal betrachtet, haben wir eigentlich gar keine andere Wahl, oder? Denn unser Herz, Chitta, wie man es in der Pali-Sprache sagt, ist etwas sehr Dynamisches, etwas sehr Resonanzfähiges, Flexibles, Veränderungsfähiges. Entweder wird es sich im Laufe des Lebens in der Begrenztheit seiner Gewohnheiten, seiner Bedingtheiten einrichten. Und viele Menschen richten sich da recht gemütlich ein, obwohl sich das eigentlich gar nicht so gemütlich anfühlen sollte und längerfristig auch nicht, sich nicht anfühlt. Aber die Macht der Gewohnheit kann auf diese Art und Weise eben Einzug halten und dann war es das quasi längerfristig gesehen. Und wir können das sehr gut bezeugen bei vielen Menschen, wenn wir sie vielleicht über einen längeren Zeitraum verfolgen, auch wenn Menschen älter werden, ins hohe Alter gelangen, wie sehr sich dann eine gewisse Enge einstellt, ein Mangel an Flexibilität und der Möglichkeiten, spontan auch auf Lebensumstände, auf Veränderungen, auf Dinge, die vielleicht ungewohnt sind, zu reagieren. Aber das Herz hat, und die gute Nachricht ist, hat auf der anderen Seite eben auch eben die Resonanzfähigkeit auf all diese heilsamen und guten Impulse, die uns entgegengebracht werden. Vor allen Dingen im Kontext der spirituellen Entwicklung bekommen wir so endlose Angebote dargebracht, wie wir uns entwickeln können, wie wir uns von unseren egoischen Bezügen entfernen können, wie wir sie ausmachen können, identifizieren können und ihnen dann also nicht mehr auf den Leim gehen. Und dann also das Herz sich natürlich immer mehr öffnet, immer mehr weitet, diese heilsamen und förderlichen Gemütsaspekte quasi zu unserem Zuhause werden. Wir fühlen uns dann regelrecht zu Hause in diesem mitfühlenden, wohlwollenden Herzen. Und das ist gar nicht mal etwas, was wir jetzt sozusagen willentlich steuern. Ne? Man kann sich ja willentlich nicht einreden, jetzt bin ich einfach mal mitfühlend oder jetzt bin ich einfach mal wohlwollend. So auf Knopfdruck passiert das nicht. Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Aber man kann die Richtung setzen, ne? Die Intention setzen, die Ausrichtung. Und da kann es manchmal durchaus damit oder davon bestärkt werden, dass wir sehen, wir haben eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Entweder wir gehen den Weg der Gewohnheiten, des Selbst, des Egos, was sich immer mehr verfestigt, oder wir manövrieren uns und wir begeben uns in die andere Richtung, wo wir die heilsamen Aspekte unseres Geistes mehr und mehr in den Förderung richten. Und die entsprechenden Praktiken, und natürlich im buddhistischen Zusammenhang haben wir einige Praktiken, die uns dabei behilflich sind, sozusagen viele flankierende Maßnahmen, sodass wir in der Spur bleiben. Es ist nicht nur eine Sache. Es geht nicht nur um Achtsamkeit und Gewahrsein, obwohl das sehr wichtige und ausschlaggebende Aspekte sind unserer meditativen Praxis. Aber es geht sehr viel auch um unsere Grundausrichtung, um unsere Gesinnung. Ne? Erinnert euch daran, das zweite Pfadglied des achtfachen Pfades, die rechte Gesinnung ist bestimmt vom Wohlwollen und Mitgefühl und von dem Verzicht auf jegliche egoische Impulse und Eindrücke. Und das ist erstmal eine Ansage, oder? Das ist nur erstmal eine Ansage, die wir machen. Nichts weiter. Aber eine wichtige Ansage. Und die sollte man nicht unterschätzen. Denn dahin, wo sich unser Geist neigt, wo sich unser Geist bewegt, wohin wir immer wieder unsere Gedanken richten, unser Gemüt richten, und dahin orientiert sich dann auch unser Herz längerfristig. Und wenn wir das eben mit der entsprechenden Ausdauer und Beharrlichkeit, Standfestigkeit und so weiter tun, mit der Geduld auch und der nötigen auch durchaus auch mit dem gewissen Entspanntheit bei der ganzen Sache, dann kommt das gut längerfristig. Ne? Dann können wir die Ergebnisse und Resultate, also das Vipaka, das ist also das Ergebnis unseres Kammers, unseres Wirkens, dann können wir dann höchstpersönlich bezeugen, ja, das ist wirklich etwas, was längerfristig etwas tut. Ne? Ich bemerke, mein Herz ist nicht mehr so in den Phänomenen drin, in den Eindrücken, in den Aktivitäten des Geistes, in dem ständigen Ringen und so weiter, in den Widerständen, in der Negativität, in der eigenen Geschichte, die ich mir ständig über mich selbst erzählt oder erzählt habe, die sehr viel geprägt ist vielleicht von auch einer negativen Selbstwahrnehmung. Darin bin ich nicht mehr so verhaftet. Ich bin frei davon. Ich sehe dieses Narrativ, was ich mir mein ganzes Leben erlebt, erzählt habe. Ich sehe es jetzt klar. Und ich füge dann diesem nichts mehr an Negativität hinzu. Ich habe eine neue und ganz andere Orientierung eingenommen. Und dann sehen wir und bezeugen, und wir sollten das bezeugen, was sich für uns an Veränderung und an Umformung, Transformation des Herzens ganz konkret ergibt. Wir können das dann, wir brauchen niemand anders zu fragen, keine äußere Autorität, auch nicht unsere höchst angesehenen spirituellen Lehrer und Lehrerinnen. Die können vielleicht sagen irgendwas, oh, du hast dich irgendwie verändert. Bist nicht mehr so reaktiv. Irgendwie ruhst du mehr in dir selbst, bist irgendwie gelassener. Bist nicht mehr so impulsiv. In deinen Handlungen zeigt sich sehr viel mehr Wohlwollen, Mitgefühl. Deine Bereitschaft, anderen zu vergeben, ist sehr viel mehr ausgeprägt, als es noch vor einiger Zeit war und so weiter. Aber wir brauchen eigentlich diese Bestätigung von außen nicht. Die wichtigste Bestätigung ist die, die wir in uns selbst wahrnehmen können. Wenn wir selbst nicht wahrnehmen können und registrieren können, dass sich etwas bewegt, dass sich etwas verändert, dass sich wirklich etwas löst, dass sich Knoten lösen aus dem Herzen, eine Enge sich löst und wir so in mehr Öffnung gehen, Weitung gehen und so weiter. Verbindung gehen auch, verbindungsfähiger sind mit anderen Menschen, weniger ich-bezogen. Das sind zwei Dinge, die sich sehr gut natürlich ergänzen. Je weniger ich, desto mehr Verbindung. Ja, man kann es auch noch durchaus feststellen in der Begegnungswelt dort draußen. So, ich sollte mal wieder auf die Uhr schauen, da oben. Das sollte mal meine Reflexion sein für heute Abend. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Hallo?
Da ist er, Trudy.
Ja.
Hallo, Trudy.
Guten Abend.
Guten Abend.
Danke. Ich wollte nur sagen, was Sie sagen, so hat so viel Sinn, sagt man. Und ja, das kenne ich. Das ist meine allgemein die Schwierigkeiten und sowas. Aber was kann ich sagen? Die intellektuelle Weise ist das alles so klar. Aber die Praxis, die Wirklichkeit, das ist fühlt immer so schwierig, so anders.
Die andere Seite, genau.
Ja. Ja.
Und ich glaube, damit bist du nicht allein, Trudy. Das ist der übliche Konflikt, ne? Zwischen einfach Konzepten, Begriffen, Worten und Strukturen. Gerade auch im Buddhismus hat man ja ziemlich klare Strukturen und so weiter, wie man über Dinge sprechen kann, aber dann die Umsetzung ist das andere, oder? Die persönliche Umsetzung. Deswegen habe ich versucht, auch ein bisschen darauf hinzuweisen, man soll sich nicht zu sehr ins Boxhorn jagen lassen von den den Idealen oder den Idealvorstellungen, die man vielleicht hat, wie man sein sollte oder sein könnte, um jetzt den Idealen, die uns natürlich auch im Buddhismus entgegengebracht werden, um denen zu genügen, sondern wir können eigentlich nur da beginnen, wo wir selbst stehen, ne? Unmittelbar. Das ist der Punkt. In all unserer Unvollständigkeit und Unvollkommenheit oder Unzulänglichkeit, und das ist ja auch sogar ein Wort für Dukkha, ne? Für dieses schöne Wörtchen Dukkha, Unzulänglichkeit. Ja, wir sind alle mit Unzulänglichkeit geschlagen in diesem Leben, kommen so auf die Welt. Und das ist dann unser Thema, ne? Wie kommen wir mit dieser Unzulänglichkeit klar? Ergeben wir uns praktisch dann entsprechend der Prägung, die wir erhalten haben im Laufe unseres Lebens und mit den schlechten Gewohnheiten, die wir uns angeeignet haben, unserem Schicksal sozusagen, obwohl es ja eigentlich ein Schaffsal ist. Oder tun wir etwas? Schaffen wir etwas? Schaffen wir uns eine Realität aufgrund unserer spirituellen Praxis, die also sich von diesen negativen Prägungen, den negativen Verhaltensmustern, Denkmustern, Fühlmustern mehr und mehr entfernt, ne? Und das können wir alle tun. Also da bin ich sehr, sehr, da spreche ich wirklich aus Zuversicht, dass das möglich ist. Wie lange das jetzt bei den Einzelnen dauert, das lässt sich natürlich schlecht sagen. Und man sollte auch nicht irgendwie das ins nächste Leben verlagern, wie manche das durchaus auch gern tun, mehr in Asien. Das machen die asiatischen Buddhisten sehr gerne. Die sagen, okay, ihr Mönche, ihr macht das in diesem Leben, wir machen das dann im nächsten. Ne? Wir machen jetzt sehr viel Merit, sehr viel Verdienst, um dann im nächsten Leben eine bessere Startnummer zu kriegen, sozusagen. Aber ich würde sagen, ne, wenn man jetzt also dem Dhamma begegnet ist und eben all die theoretischen Vorgaben hat und was du angesprochen hast, dann, ne, sollten wir uns durchaus auch an die Umsetzung machen, ne, und diese Lebenszeit, diese kurze Lebenszeit, die wir haben, nutzen, um einfach das Beste draus zu machen. Ne. Ist einfach so, schlicht und einfach. Oder?
Ja, genau. Okay. Weil, was ich besonders schwierig finde, das ist zu vergeben und vergessen, wenn ich habe einige Erlebnisse, Erinnerungen, dass wenn als ich etwas nicht etwas Böse gesagt hat oder getan mit Familien und so, und
ja.
ich finde es so schwierig zu vergessen, das ist
ja.
zu
vergessen ist aber was anderes als vergeben,
ja, ne? Ja, okay, aber nicht, ich finde es so schwierig convince, das ist Vergangenheit, das ist ja. nicht mehr. Ja,
aber die hier. Emotionen, die wir haben, sind Gegenwart, ne?
Genau.
Also den inneren Brast, den Widerstand oder das ungute Gefühl und diese vielleicht noch eine Verletztheit oder so, die ist ja jetzt da, wenn wir in unser Herz schauen, unser Gemüt schauen, unseren Geist schauen, ne? Und da, genau da setzen wir an, immer dort in der Unmittelbarkeit unserer Erfahrung. Wir gehen nicht irgendwie, wir versuchen auch nicht krampfhaft irgendwie etwas zu vergessen, was geschehen ist. Das funktioniert ja eigentlich gar nicht, ne? Aber wir können wenigstens von unserer Intention her die Bereitschaft an den Tag legen, okay, ich merke, wie weh das tut, wenn ich nicht vergessen, vergeben kann, ne? Wie sich das immer mehr in meinem Herzen quasi eingräbt und festsetzt, wenn ich in der Haltung der Nichtvergebung bin. Ne? Ich kann der Person nicht vergeben. Die hat mich so verletzt, die ist für mich gestorben. Das ist fertig, mit der bin ich fertig. Und sagen die Leute, ich bin mit der fertig. Aber wenn du das sagst, dann bist du wirklich nicht mit der Person fertig. Ne? Du bist im Gegenteil, du bist voll in diesem Muster drin, ne? Dass du einfach nicht dieser Person dich gegenüber öffnen kann, dem Schmerz gegenüber zunächst einmal, den du empfindest, und dann die Geste zu machen. Ich versuche es einfach. Ich mache diese Geste und schau mal, ob ich ein bisschen gegen den Strom schwimmen kann, ne, gegen den Strich bürsten kann, sozusagen, meiner Gewohnheiten. Meine Gewohnheiten suggerieren mir, den leichtesten Weg zu gehen. Der ist immer einfach, sich auf diesem Muster sozusagen festzusetzen. Ne? Ja, ich möchte gerne vergeben, vergessen, kann aber nicht, kann es nicht vergessen. So, ja. Es geht nicht ums Vergessen, sondern es geht ums die Absicht, zunächst einmal die Intention zu vergeben und dann zu sehen, wie weit komme ich damit? Ne? Was bringt mir das auch konkret dann? Ne? Diese Frage natürlich auch. Also würde ich dich gern ermutigen, dass dir das ruhig auch zuzutrauen. Ne?
Ja. Ja, danke, danke.
Sehr gern, Judy. Noch jemand?
Ja, ich heiße Irmi. Ja, ich bin Annette. Da ist Annette. Und hier Moment. Ist die andere Briefmarke.
Okay, jetzt habe ich sie. Ja. Annette, okay.
Und das ist Irmi, genau.
Irmi, ja, hallo.
Ich habe das Problem mit der Negativität, die mir entgegenschlägt, sobald ich eigentlich morgens aufstehe und ins Außen gehe und ich schon überlegt habe, ob ich eben keine Zeitungen mehr lese, keine Nachrichten und Tagesschau und so weiter. Ich spüre auch, dass mir das nicht gut tut. Auf der anderen Seite liegt es ja vielleicht auch an mir, dass mir die innere Resilienz nicht genügend Unterstützung gibt, um das, was ich an Lebensfreude und auch meine innere Kraft ist im Grunde genommen da, aber die bröckelt immer mehr, sobald ich in Kontakt gehe, egal ob jetzt auch in die Nachbarschaft oder überall. Es ist so eine bedrückende Negativität unterwegs, ja. Dass ich schon manchmal denke, am liebsten gehe ich auf eine Alm und oder fliehe. Ich weiß nur nicht mehr, wohin. Und es zieht mir so ein bisschen den Boden weg.
Ja. Ja. Ja, du lebst in der Stadt, so nehme ich an, ne? Wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Also ich kenne das zwar in Kandersteg, gut, dann ist das schon mal ein anderes Aufatmen, vielleicht auch bedingt dadurch, dass man viel in der Natur ist. Nur wenn ich hier vor die Türe gehe oder mich auch mit den Menschen treffen, die jetzt nicht mit der Natur verbunden sind. Also es ist, im Moment schnürt es einem ja richtig den Hals zu,
ja.
Wenn man in diese Außenkontakte geht. Aber ja. Ich kann mich nicht mehr zu Hause jetzt verschließen.
Ja, ja. Ich meine, es ist natürlich jetzt, ich meine, es spricht natürlich die allgemeine gesellschaftliche Situation jetzt an. Mhm. Und ich meine, ich versuche mir jetzt eben reinzuversetzen, eben wenn man in der Stadt lebt und eben unmittelbar, du gehst aus dem Haus raus, du gehst einkaufen und triffst ja. Nahverkehrspersonen, überall sind Menschen und es ist eine allgemein wahrscheinlich gereizte Stimmung vorhanden. Ja. So kriege ich das jedenfalls mit. Ich informiere mich auch schon so, was so ja. allgemeingesellschaftlich so ja. los ist. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man durchaus da auch Grenzen kennt. Also, dass du dich auch dabei checkst, wenn du also zum Beispiel dir Informationen zuführst, wenn du Neuigkeiten, Nachrichten schaust, und dass du da versuchst, das rechte Maß zu finden, wo es dich also in so einen Negativsog zieht. Mhm. Man braucht ja nur so viel eigentlich an Info, um einfach informiert zu sein, was läuft, was sind die neuesten Maßnahmen und so weiter in Bezug auf die pandemische Situation. Ne? Mhm. Aber man muss nicht endlos lange sich in diesen Berichten und Beiträgen suhlen, die uns da jeden Tag um die Ohren gehauen werden, sozusagen. Ne? Also da haben wir dann schon natürlich auch eine Eigenverantwortung zu sagen, okay, ich kümmere mich zuerst einmal um mein eigenes Herz. Tut mir das gut, was ich mache? Ne? Und natürlich auch ein gutes Erkennungszeichen ist dann, ja, wie gehe ich raus? Gehe ich schon praktisch angespannt raus, weil ich irgendwie antizipiere, dass mir da irgendwie Ungemach entgegenkommt, wenn ich da rausgehe. Mhm. Aber wenn ich mich selbst beschütze, meinen eigenen Geist beschütze, mein eigenes Herz beschütze, auch durch eben entsprechende regelmäßige spirituelle Praxis, dann bin ich nicht so angreifbar, auch nicht so reizbar, auch nicht so reaktiv, ne? Ja, ja. In dem, was da draußen vor sich geht. Auch wenn man mitten in Getöse einer Großstadt lebt. Also ich lebe jetzt eben, du sprichst unseren Ort an, Kandersteg, natürlich nicht in der Großstadt, Aber ich kenne es natürlich auch und weiß, dass man in der Stadt eben besonders herausgefordert ist, einfach weil man so unheimlich vielen Eindrücken ausgesetzt ist, ne? So unheimlich viele Energien auch in einem entgegenkommen von verschiedenen Menschen, auch nonverbale, ne? Wir sind ja auch Empfänger für nonverbale Nachrichten, wenn wir im sozialen Raum sind. Man könnte auch sagen, die eigene spirituelle Praxis, Meditationspraxis, kontemplative Praxis, man könnte ihn auch gerade zur Zeit auch ein bisschen als Schutz sehen. Ne? Nicht als sozusagen als Scheuklappen, dass man nichts mehr sehen will oder sehen kann. Im Gegenteil. Wir nehmen schon wahr und sind informiert, was eben wichtig ist, was man wissen sollte, aber dann ist auch Schluss. Dann übernehmen wir wieder Verantwortung für Nummer eins hier. Ne? Wir wollen also dieser ganzen Negativität, die natürlich auch momentan grassiert oder immer wieder aufflammt, wir wollen nicht unseren Beitrag noch zusätzlich hinzufügen. Auch wenn sie still und leise ist und nonverbal, ne? Wir nur grummelnd quasi in die U-Bahn steigen oder durch die Straßen gehen. Ne? Unser Grummeln wird registriert. Da hören andere mit. Also jetzt nicht mit dem Ohr, sondern mit den anderen Rezeptoren sozusagen. Ne? Und wir können eben mit einer eher guten inneren Ausrichtung, ne? Wohlwollen, grundlegendem Wohlwollen für uns selbst und andere Wesen durchaus eine ganz andere Erfahrung machen, auch mitten in einer angespannten Situation. Ne? Wenn wir in der Lage sind, gelassen zu sein, gewisse Freundlichkeit auch auszustrahlen, dann kommt das auch an. Das kommuniziert natürlich auch. Auch, wie gesagt, nonverbal. Ne? Es muss nicht immer über den verbalen Ausdruck laufen. Also würde ich dir wirklich empfehlen, schau, wie viel du wirklich brauchst, ne? Um up-to-date zu sein, informiert zu sein über das, was an neuesten Regelungen wieder getroffen wird und so weiter. Und dann, es gibt einen, nicht nur einen Pausenknopf, es gibt einen Abschalteknopf, ne, von den Dingen, die die meisten Menschen natürlich heute den ganzen Tag mit sich rumtragen.
Danke.
Ja?
Ja, danke.
Alles Gute da. Ihr seid in Köln, ne?
Ja, genau. Richtig. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Noch Wortmeldung? Ah, hier ist noch jemand im Haus selbst. Caroline.
Ja, vorhin bei der Meditation kam ja der Moment, wo es darum ging, sich eine Person vorzustellen, mit der man Mühe hat oder eine komplizierte Begegnung hatte. Und das passiert mir immer öfter, dass ich so eine Person mir gar nicht vorstellen kann, dass ich in dem Moment, wo ich sie ausblicken sollte, irgendwo in der Vergangenheit, ich schon sofort sagte, ach, die arme Person, nee, ich kann doch der einfach nicht der zusagen, dass die dann doch böse zu mir war, ist schon lange verziehen. Also ich schaffe diesen Prozess nicht einzuführen, doch mal ein bisschen tiefer zu schauen und die Vergebung nicht einfach so, ich weiß nicht, ob das falsch ist oder nicht, aber es ist wirklich so eine Art Resistenz da, sich mir eine Person vergegenwärtigen, die mir vielleicht mal kompliziert war.
Mhm. Habt ihr das gehört, was sie gesagt hat? Hab nicht gehört. Also Caroline sagt, dass sie in Bezug auf die Meditation, die wir eben gemacht haben, vor allen Dingen was sich mit Vergebung beschäftigt, die Erfahrung macht, dass sie oft die Schwierigkeit hat, sich überhaupt jemanden konkret vorzunehmen und vorzustellen und sich dann damit zu beschäftigen, sondern dass sie, so wie sie sagt, eher vorschnell vielleicht so die verschiedenste Kandidaten oder Kandidatinnen schnell beiseite wischt und sagt, ach ja, das ist ja alles nicht so schlimm und so, ist ja kein Thema. Ne? Und du hast den Eindruck, dass du vielleicht da zu vorschnell bist?
Vielleicht. Ja,
vielleicht. Ja, ja. Das ist natürlich ein Zweifel. Es könnte natürlich auch sein, dass es da wirklich niemanden gibt. Ich meine, dieser Möglichkeit musst du auch durchaus Raum geben, ne? dass das der Fall ist. Wir wollen ja auch nicht irgendwie künstlich etwas kreieren, was gar nicht vorhanden ist, ne? Wenn es also wirklich niemanden gibt, der, wo du vielleicht einen Groll oder ein untergründiges komisches Gefühl hast, die Person lieber nicht sehen möchtest, nicht treffen möchtest, das sind so Hinweise, ne? Der Person lieber aus dem Weg gehst, zwar nicht irgendwie eine Riesenwut hast, aber doch lieber vermeidest du den Kontakt. Du schließt also jemanden aus deinem Leben. Das könnte ein gutes Indiz sein, so jemanden ausschließt und ihn nicht mehr offenen Blickes, offenen Herzens begegnen kannst. Was meinst du?
Ich glaube, ich bin sehr schnell im Verzeihungsprozess.
Zu vorschnell, ja?
Vielleicht. Vorschnell. Das ist okay. Ja, richtig so. Okay. Ich stelle mir nur einfach so ein bisschen meine Frage so präsent.
Okay. Naja, dann war das vielleicht in dem Sinne ein guter Hinweis, da mal so ein bisschen langsamer fahren, ne? Und ja, mal gucken. Wer weiß. Also ich würde das auf jeden Fall offen lassen und nicht irgendwie irgendwas antizipieren, was nicht da ist oder was vielleicht schlimmer sogar künstlich wäre, ne? Sondern aber durchaus das Interesse, mal gucken. Nächstes Mal gucken wir mal. Gucken wir mal ein bisschen genauer.